Ja, also der Karnevalscharakter von Purim, was Verkleidungen angeht, der beginnt tatsächlich erst im Mittelalter und zwar offensichtlich in Reaktion auf christliche Karnevalsbräuche. Und meistens ist Purim ja auch mehr oder weniger zu Karneval parallel. Es kann sich mal eine Woche verschieben oder wenn wir ein Schaltjahr haben, auch mehr. Aber normalerweise ist es ähnlich und offensichtlich ist es zumindest der Verkleidungsbrauch. Von den christlichen Bräuchen inspiriert, den findet man in den alten rabbinischen Quellen im Talmud noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich gehe ungern am Abend von Purim auf die Straße, aufgrund der nicht mehr ganz so nüchternen Leute, die in der ganzen Stadt herumlaufen könnten. Das finde ich durchaus nachvollziehbar, wenn man da Bedenken hat. Ja, wir kommen ja gleich noch ein bisschen ausführlicher zu dem Betrinken an Purim. Haben vorher noch einen Nachtrag vom letzten Mal, wo wir uns ja eben auch mit der Frage, wie der Kampf gegen Amalek und noch über Purim hinaus gesehen wurde und hatten schon moderne israelische Texte dazu gesehen. Was uns noch fehlt, ist der Text von Elisa Klappek, Rabbinerin der egalitären Gemeinde in Frankfurt, die ja auch zur zweiten Generation der Shoah gehört und auch aus ihrem eigenen biografischen Verständnis eben aus der Sicht einer deutschen Jüdin etwas zu Esther und Amalek geschrieben hat. Das Esther-Buch legt eine Identifizierung der bedrohten Juden mit dem Täter nahe. Dies spiegelt sich auch in der Art wider, wie Juden idealerweise das Purimfest feiern sollen. Sie sind gehalten, so viel Wein zu trinken, bis sie nicht mehr unterscheiden können, ob sie Esther oder Vashti, Mordechai oder Haman gesegnet oder verflucht haben. Auch der englische Rabbiner Jonathan Megonet erkennt von vornherein Ähnlichkeiten zwischen Mordechai und Haman. Haman sei im Grunde nichts anderes als das andere Gesicht von Mordechai, ein verzerrtes Abbild desselben Charakters. Die beiden sind im Herzen Brüder. Denn als ein Nachfahre des Amalekiterkönigs Agag ist auch Haman ein Außenseiter am persischen Hof. Im Esther-Buch schlägt das handelnde Paar Esther und Mordechai das heraufziehende Unheil mit dessen eigenen Waffen. Nicht nur signalisiert Esthers Name eine Identifizierung mit der Liebes- und Kriegsgöttin Astarte, auch in Mordechais Namen klingt eine Anpassung an die nichtjüdische Umwelt an. Marduk, einst Stadtfürst Babylons, stieg in der Mythologie zum obersten Staatsgott Mesopotamiens auf. Den Ruhm ihres Großreiches feierten die Babylonier beim alljährlichen Neujahrsfest mit einer symbolischen Hochzeit des Götterpaares Ishtar und Marduk. Esther heißt jedoch nicht von Anfang an Esther. Ihr ursprünglicher Name Hadassah, Myrte, erinnert zunächst eher an die naturalistische und metaphernreiche Erotik des Hohen Liedes. Tatsächlich ist es nur Hadassahs Schönheit, die ihr den Weg in den königlichen Harem bahnt. Doch irgendwo in der Geschichte hat sich Hadassah in Esther verwandelt. Hat sie die in Astarte gerühmten Liebes- und Kampfeigenschaften angenommen und vermag dadurch in den innersten Bereich der politischen Macht zu gelangen. Mit der Kraft, die in der Verehrung der persisch-babylonischen Liebes- und Kriegsgöttin entstehen konnte, dem in Hadassah judaisierten Geist der Astarte, fastet Esther, um sich auf den geistigen Kampf für ihr Volk vorzubereiten. Hadassas Geschichte endet schließlich mit einer Umkehr der Ausgangssituation. Das Fest, mit dem die Geschichte beginnt, führt zur Verstoßung der Königin Vashti. Das Gastmahl, zu dem Esther den König und dessen Berater einlädt, bringt hingegen der zur neuen Königin aufgestiegenen Hadassa einen Sieg. Nicht Haman tötet die Juden, sondern die Juden töten alle Anhänger Hamans. Im Esther-Buch emanzipiert sich eine Frau zu ihrem Recht auf Stärke. Sie befähigt sich selbst zur Täterin zu werden. Erst wenn sie dies erreicht hat, nachdem sie wie Eva im Garten Eden von der Frucht der Erkenntnis gegessen, und ihre Schuldfähigkeit auf sich genommen hat, erlangt sie die Souveränität, zwischen den Optionen Gut und Böse wählen zu können. Erst dann kann sich auch die Überlegenheit von moralischem Verhalten offenbaren und Gott sein Antlitz zeigen. Die Attraktivität, sich als zweite Generation zu begreifen, liegt zum einen im Konzept einer scheinbaren jüdischen Identität. Tatsächlich aber handelt es sich um eine aufgestülpte Opferidentität der nichtjüdischen Gesellschaft, die in der historischen Verantwortung der Shoah steht. Ist es nur recht, wenn sich Juden als Opfer begreifen? Zwar empfinden es viele Menschen in Deutschland als einigermaßen lästig, wenn durch das postulierte Trauma jüdischer Menschen immer wieder Schuldgefühle hervorgerufen werden. Zugleich nährt sich damit aber auch eine Faszination an der eigenen, insgeheim empfundenen Täteridentität, letztlich der eigenen Stärke. Es wäre wahrscheinlich viel bedrohlicher, wenn sich Juden, zumindest diejenigen, die nach der Shoah geboren sind, von vornherein nicht als Opfer begriffen und dasselbe Täterpotenzial für sich reklamierten, das allen Menschen innewohnt. Das Purimfest, an dem man die Megillat Esther in der Synagoge liest, enthält jedenfalls die jährlich wiederkehrende Mahnung, sich nicht von vornherein zum Opfer machen zu lassen. Ja, soweit Elisa Klappek. Dazu Anmerkungen? Ja, ich denke, es ist nochmal eine ganz eigene Sicht, die einerseits eben all die Gedanken mit der Verbindung zum Garten Eden und der Erkenntnis von Gut und Böse kennt, das aber sowohl in eine feministische Richtung biegt, als auch wirklich zu sagen, letztlich bedeutet Esthers Handeln auch die Bereitschaft, eben zu handeln und damit auch Täter, Täterin zu werden und da, dabei vielleicht logischerweise auch schuldig werden zu können. Ich denke, das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt, der dabei zum Ausdruck kommt. Ja, dann würden wir weitergehen zu unseren Texten heute. Ich habe zunächst mal einfach, weil das im Text ein bisschen kompliziert ist, die unterschiedlichen Phasen der Einsetzung des Purimfestes, so wie sie Jonathan Grossmann darstellt, zusammengestellt. Denn diese Berichte, nachdem also der Kampf der Juden zu Ende ist, wird eigentlich immer wieder gesagt, die Juden feiern. Und man muss sich fragen, was und wann sie denn eigentlich feiern. Und also Grossmann sieht es so, dass wir zunächst in Vers 9, 16 bis 18, also die Verse, die unmittelbar eben nach den Kämpfen kommen, einen Tag spontanen Gelages und der Freude sofort nach dem Kampf haben. Und das wird dann eben unterschieden am 14. Adar bei den Juden in den Provinzen, wie es heißt, und am 15. bei denen in Schuschan, die ja noch einen weiteren Tag gekämpft hatten. Dann hören wir im Vers, der darauf folgt, dass in den folgenden Jahren bei den Juden, die in den unbefestigten Städten leben, also auch ein neuer Begriff, der hier reinkommt, ein spontaner Feiertag begangen wird, als dessen Charakteristika Freude, Gelage und jetzt auch gegenseitige Geschenke erwähnt werden, und die Juden in Schushan extra gar nicht erwähnt werden. Dann folgen in Vers 20 bis 22 das Schreiben Mordechais, das an alle Juden in allen Provinzen des Königs Achaschwerosch geht, die nahen und die fernen, jährlich den 14. und den 15. Adar mit Gelage, Freude, gegenseitigen Geschenken und Gaben für die Armen zu begehen. Also es wird jetzt einmal ein offiziell eingesetztes Fest durch den zweiten Mann im Reich. Die Gaben für die Armen kommen neu rein. Und wenn es jetzt heißt, dass sie jährlich den 14. und den 15. Adar begehen, muss man sich wohl, so mein Grossmann, zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass wirklich die Juden in allen Provinzen beide Tage feiern, was, wie wir gleich sehen, ja nicht so geblieben ist. Dann folgt in Vers 29 bis 32 ein gemeinsames Schreiben von Esther und Mordechai an alle Juden in die 127 Provinzen des Königreichs Achaschwerosch, diese Purimtage zu ihrer Zeit aufrechtzuerhalten. Das bringt eigentlich inhaltlich nichts Neues gegenüber dem Schreiben von Mordechai. Der Unterschied ist, dass es jetzt eben ein gemeinschaftliches Schreiben von Esther und Mordechai ist und dass es so ein zweites Schreiben gibt, mag auch zeigen, dass es nicht so einfach war, das Purimfest einzuführen und vielleicht auch einiger Druck ausgeübt werden musste. Und man kann sich auch überlegen, ob es eben gerade Esthers Beteiligung an dem zweiten Schreiben ist, die dann schließlich dazu führt, dass Purim eingeführt wird. Also das ist das, was wir im Buch selber lesen. Wenn wir aber dann den Mischna-Traktat über Purim Megillah hören, dann hören wir Großstädte, die seit den Tagen Josua bin Nuns von einer Mauer umgeben sind, lesen die Megillah am 15. Adar. Dörfer und größere Städte lesen am 14. Das ist eben das, wie es bis heute gemacht wird, dass aufgrund der ursprünglichen unterschiedlichen Feiertage, die erwähnt werden, zwischen den Juden in Shushan und den anderen Juden eben ein Unterschied gemacht wird. Aber die Definition ist interessanterweise, dass man jetzt nicht sagt, also alle Juden, die in einer Stadt wie Shushan lebten, die eben Hauptstadt war oder befestigt war, sondern dass man auf die Tage Josuas zurückgeht. Und da ist vielleicht auch ein bisschen ein lokalpatriotischer Ansatz zu sagen, wir wollen eine Periode aus unserer eigenen Geschichte nehmen, um zu entscheiden, welche Städte als befestigt gelten und uns nicht an der Zeit des Exils in Persien festmachen. Das mag wohl dahinter stehen. Das ist natürlich eine einigermaßen schwierig festzustellende Definition. Also nach der Archäologie, wenn wir die Tage Josuas etwa auf 1200 festsetzen, hat es natürlich im damaligen Land Kanaan mit Mauern umgebene Städte gegeben, aber die halachische Definition richtet sich natürlich nicht nach der Archäologie, die ja eher ein modernes Erzeugnis ist, sondern es sind halt Traditionen und natürlich die zentrale Stadt, die als von einer Mauer umgeben seit den Tagen Josua bin Nuns, es ist Jerusalem, das also Purim am 15. Adar feiert und gegenüber Tiberias. Da steht ein Streit und ich glaube, sicherheitshalber feiern die Juden in Tiberias nicht an beiden Tagen Purim, weil eben nicht ganz klar ist, ob sie eine Mauer hatten. Und wenn die Stadt Shushan in Persien noch existieren würde, aber sie ist nur heute eine Ausgrabungsstätte, würde man auch da am 15. Adar Purim feiern. Aber das ist eben weniger aktuell. Was natürlich auch passiert, wir haben im Estherbuch selber gehört, dass das eben ein Tag von Freude, Gelage, Geschenken, Gaben für die Armen ist. Und plötzlich, was den Mischna-Traktat interessiert, ist, dass die Megillah gelesen wird. Das ist auch ein Umbruch, den sich viele gar nicht klar machen, dass während am Abschluss des Estherbuches in der Bibel eben von einem freudigen Fest erzählt wird, die rabbinische Auslegung sich fast völlig darauf konzentriert, wann genau und wie, dass es in Ordnung ist, die Megillah gelesen werden muss. Also da ist offensichtlich irgendeine Verschiebung. Ich habe wenig dazu gefunden, dass man sich damit befasst, ob man da vielleicht auch ein gewissen Missvergnügen der Rabbinen mit diesem fröhlichen Fest sehen kann, dass man versucht hat, das durch das Lesen der Megillah zu etwas Ernsterem zu machen. Ist schwer zu sagen. Und damit eben befasst sich fast der ganze Mischna-Traktat und auch der Talmud-Traktat. Aber schließlich am Ende, und so ist es dann auch in den halachischen Werken, werden dann auch noch die anderen Gebote für Purim erwähnt. Ich habe das hier aus dem Shulchan Aruch zusammengefasst, wo es eben neben dem Lesen der Megillah heißt, man ist verpflichtet, wenigstens zwei Gaben an zwei Arme zu geben. Man ist verpflichtet, sich an Purim zu betrinken, bis man nicht mehr zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai unterscheiden kann. Man ist verpflichtet, seinem Nächsten zwei Fleischgerichte zu schicken, weil Fleisch als das vornehmste Essen gibt. Vegetarische Gelüste gab es noch nicht in der Zeit. Oder anderes Essen, aber es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Wie es heißt, das Schicken von Gerichten jeder an seinen Nächsten. Zwei Gerichte an eine Person, weil eben das Wort Gericht im Plural und der Nächste im Singular steht, während bei den Armen die Armen im Plural stehen. Und jeder, der an seine Freunde mehr schickt, das ist rühmenswert. Man kann auch tatsächlich gerade in den ultraorthodoxen Vierteln von Jerusalem Leute mit ganzen Einkaufswagen unterwegs sehen, die also sowohl Geschenke als auch Gaben für die Armen verteilen. Und wenn er nichts hat, tauscht er mit seinem Nächsten. Der eine schickt dem anderen seine Mahlzeit und der andere ihm seine Mahlzeit, um das Schicken von Gerichten jeder an seinen Nächsten zu erfüllen. Ja, das wäre also kurz gesehen so die Vorschriften für Purim, die sich also einerseits aus dem Estherbuch, aber dann auch aus den Vorschriften der Rabbinen ergeben. Zu dem sich betrinken werden wir nachher noch etwas ausführlicher kommen. Aber ansonsten habe ich auch noch einige andere Texte, die sich jetzt mit dem Abschluss des Buches befassen. Sind dazu erstmal noch Anmerkungen, Nachfragen? Herr Müller?
Ja, kann man diese Verpflichtung, wie es sich nennt, von dem Weitergeben hier von Gaben und so weiter, kann man das als Mitzwa bezeichnen?
Das ist eine rabbinische Mitzwa. Das heißt, es ist nicht eingeschlossen in den 613 Geboten Mitzwot, die in der Tora gezählt werden. Eigentlich Purim ist das klassische, älteste Beispiel dafür, dass die Rabbinen die Autorität haben, neue Gebote festzulegen. Und in dem Sinne sind das die vier Purim-Gebote, die Megillah zu lesen, die Festmahlzeit. Betrinken abzuhalten, die Geschenke an Arme, an Bekannte zu geben und die Gaben für die Armen.
Ich komme deshalb darauf, weil hier so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt wird. Und jeder, der an seine Freunde mehr schickt, das ist rühmenswert. Rühmenswert ist ja keine Mitzwa.
Nein,
Ich
aber
bin.
das wäre eben das Mindestmaß ist, dass man an eine Person zwei Gerichte, also zwei essbare Dinge schickt,
Dazu komme
als
ich jetzt.
Geschenke an den Nächsten und zwei Gaben an zwei Arme gibt. Das
Dazu
ist,
wollte ich gerade kommen.
ja.
Und zwar, wenn es hier heißt, wer mehr schickt als verpflichtet, das ist rühmenswert. Aber dann kann es keine Mitzwa sein, weil die Mitzwa gibt es ausdrücklich, die sogenannte Hidur-Mitzwa, und die sagt, man soll nicht mehr erfüllen, als die Mitzwa verlangt.
Das ist in der Tat ein Prinzip, das existiert, aber gerade bei Geboten, ja, die eigentlich in gesellschaftlicher Hinsicht einen Nutzen bringen, gibt es durchaus auch die Vorschrift zu sagen, es gibt Dinge, die keine Begrenzung haben. Und da gehören zum Beispiel auch Almosen im Allgemeinen dazu. Und hier wäre eben die Mitzwa, dass man eben in die bestimmten Gaben an eine bestimmte Mindestzahl von Leuten geben muss, aber es einem nicht nur völlig frei steht, sondern es sogar empfehlenswert ist, dass man darüber hinausgeht. Das ist in
Gut,
anderen
danke.
Dingen, bei anderen Sachen tatsächlich nicht der Fall. Also es wäre nicht, sagen wir an Sukkot, rühmenswert, wenn man neben dem Feststrauß, wie er vorgeschrieben ist, noch irgendwelche anderen Zweige zu dem Feststrauß dazu täte, dann würde der nicht mehr als brauchbar gelten.
Ja, okay, danke.
Frau Fricke.
Ja, ich habe nur eine Frage. Wissen Sie was darüber, wie man Purim gefeiert hat, zum Beispiel in einem KZ, wo die Leute nichts hatten? Gab es diese Möglichkeit, dass man das Brot mit seinem Nachbarn dann einfach tauschte, um ihm was zu geben, was man hatte? Ich habe mich das nur gefragt, während ich das gelesen habe.
Also ich habe noch keinen konkreten Text dazu gesehen, aber ich denke, das ist, was die Leute, denen das Halten der Gebote wichtig war, versucht haben zu machen, was halt unter den Umständen möglich ist. Und dann wäre es eben zum Beispiel, das Brot zu tauschen. Das, ja. Und natürlich ist klar, unter das Leben gefährdeten Bedingungen sind im Prinzip alle Gebote aufgehoben, aber was sich halt doch irgendwie machen lässt, wird man versuchen zu machen. Ne? Oder auch um seiner selbst willen eigentlich, um sich sagen zu können, wir können doch wenigstens einen Teil unserer Religion ausüben.
Ja, das ist ja ein Stück der Selbstachtung auch.
Genau, wie man auch, also es gibt auch eben Berichte, wie man versucht hat, die Sedernacht am ersten Abend des Pessachfestes zu halten, obwohl man weder ungesäuertes Brot noch die anderen Dinge hatte, aber zumindest den Text, soweit man sich erinnerte, zu rezitieren. Oder es gibt auch einen Bericht, dass man geschafft hat, halt für Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, einen Shofar, ein Widderhorn einzuschmuggeln und das irgendwie zu blasen. Und das sind wirklich die Dinge eben auch um der eigenen Selbstachtung willen, ne, ja, auch sowas machen zu können.
Ne. Ja, danke. Danke.
Ja, also wie gesagt, zu dem Betrinken kommen wir gleich noch, aber ich wollte auch noch einige Dinge in den letzten Versen des Esther-Buches sehen und dann eben auch gerade, wir hatten ja den Text von Orit Avneri, die beiden Lektüremöglichkeiten des Buches Esther darlegt, schon teilweise gesehen und wollte jetzt eben auch zeigen, wie sie den Abschluss des Buches in diesen beiden Lektüren darstellt. Also in der ersten Lektüre, die kann man so zusammenfassen, es gibt keine Möglichkeit für Frauen aus ihrer Benachteiligung herauszukommen und keine sichere Existenz für Juden in der Diaspora. Der Abschluss des Buches legt mehr als alles andere Zeugnis für den Wind, der in ihm weht, ab. Anstatt mit einer Beschreibung Esthers und Achashveroschs, wie sie bis auf diesen Tag in Wohlstand und Glück leben, abzuschließen, wird Esther aus den Abschlussversen ausgeschlossen. Das Paar, das in Wohlstand und Glück lebt, sind gerade Mordechai und Achashverosch. Denn Mordechai, der Jude, war der zweite nach dem König Achashverosch, groß für die Juden, anerkannt von den meisten seiner Brüder, suchte das Gute seines Volkes und sprach Frieden all seinen Nachkommen. Die Atmosphäre von Kapitel 10 bringt uns exakt zu den Charakteristika von Kapitel 1 zurück. Der Abschlussakkord ist die direkte Fortsetzung des Eröffnungsakkords des Buches, und gemeinsam schaffen sie einen vollkommenen musikalischen Rahmen. Der König herrscht über die Provinzen, die Ordnung ist wiederhergestellt, die Männer sind aktiv, das Herrschaftssystem geordnet. Demgegenüber bekam Esther keine wichtige Aufgabe oder Stellung. Und es scheint, dass ihr auch die traditionelle Frauenrolle der Mutterschaft nicht zuteil wurde. Nicht nur hinsichtlich des Gender-Aspekts endet das Buch mit der Wahrung der Hierarchie und klarer Grenzen, sondern auch hinsichtlich des ethnisch-nationalen Aspekts. Das Buch zeigt wiederholt, dass, auch wenn einzelne Juden versuchen werden, sich mit der Mehrheit zu vermischen und ihre Identität und ihre Fremdheit zu vertuschen, sich immer jemand finden wird, der versuchen wird, sie wegen ihrer Herkunft scheitern zu lassen. Oberflächlich sieht es so aus, als wenn die Bedrohung mit dem Tod vorbei sei. Der Jude Mordechai ist der zweite nach dem König. Das Volk hat jemanden, der für es sorgen wird. Aber das Ende des Buches bezeugt, dass Mordechai der andere, der Jude, bleibt. Achashverosch hat ihn groß gemacht und Mordechai ist völlig von ihm abhängig. Mordechai sorgt für sein Volk und ist in dessen Augen groß. Es gelingt ihm nicht, die Mauer des Andersseins zu durchbrechen. Achashverosch ist es, der herrscht, und daher läuft das Gefühl der Sicherheit Gefahr, zusammenzubrechen. Auch die wiederholte Erwähnung, dass Mordechai für die Juden sorgt, könnte darauf hinweisen, dass unter der Oberfläche anscheinend Hass brodelt, auf den man sich einstellen und vor dem man sich schützen muss. Das Buch legt keine Alternative, die Bestand haben kann, vor, und es scheint, dass es für eine Minderheit und eine Randgruppe keine solche Alternative gibt. Der Hass auf den anderen kann sich sehr schnell in Hass auf einen anderen verwandeln. Dies ist eine Wirklichkeit, die zu Gewalttätigkeit führt und zu der Erkenntnis, dass jede Sicherheit Einbildung ist. Aus der Erzählung des Buches ergibt sich, dass es unmöglich ist, irgendetwas zu ändern. Der Versuch, etwas zu ändern, gelang nicht Vashti, nicht Esther und nicht Mordechai. Man kann die Grenzen des Genders und der ethnischen Definitionen nicht erschüttern. In nationaler Hinsicht kann man das Buch als das Aufstellen eines Spiegels für den Juden in der Diaspora sehen. In diesem Spiegel spiegelt sich eine Realität der Unmöglichkeit, der Aufrechterhaltung eines offensichtbaren jüdischen Lebenswandels, der keine Gefahr mit sich bringt, wieder. Die Geschichte des Buches ist zwar eine Rettungsgeschichte, aber Esther hat ihr Ziel nur erreicht, weil sie vorher ihre Identität verborgen hatte. Mordechai, der sein Judentum herausgestellt hatte, hat das jüdische Volk in Schwierigkeiten gebracht. Esthers momentaner Sieg lässt einen bitteren Geschmack und Enttäuschung über eine Umwälzung, die nicht stattfand, zurück. Die Rettungstat war heroisch, bereitete aber nicht den Weg für neue Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden und auch nicht zwischen Männern und Frauen. Soweit die erste Lektüre. Die zweite Lektüre kann man so zusammenfassen: Ein Heraustreten aus der traditionellen Geschlechterrolle ist möglich und Juden können gut in der Diaspora leben. Hinsichtlich der wiederholten Schreiben, die geschickt werden, besteht Unklarheit. Schickt Mordechai sie, schicken Esther und Mordechai sie oder Esther allein? Für jede der Möglichkeiten gibt es einen Vers, der sie stützt. Mordechai wird als alleiniger Verfasser der Schreiben über das Purimfest dargestellt. Und Mordechai schrieb diese Dinge und schickte Bücher. Danach kommt ein Vers, der belegt, dass Mordechai und Esther für die Abfassung verantwortlich sind. Und es schrieb die Königin Esther, die Tochter Avichails und Mordechai der Jude, die ganze Bestimmung. Das ist auch nochmal wichtig, dass und es schrieb, ist der weibliche Singular. Das heißt, obwohl zwei erwähnt werden, ist das Verb eigentlich nur an Esther und nicht auch an Mordechai gebunden, was auch nochmal zeigt, dass sie hervorgehoben werden soll. Schließlich wird ein Ausspruch Esthers allein erwähnt. Und der Ausspruch Esthers erhielt diese Angelegenheiten Purims aufrecht und wurde in einem Buch niedergeschrieben. Obwohl man diese Umständlichkeit durch die redaktionelle Annahmen lösen kann, möchte ich auf den vollständigen Text, wie er vor uns liegt, eingehen, ohne Bezug auf die unterschiedlichen Varianten, aus denen er vielleicht zusammengesetzt ist. In diesen Versen tritt Esther zum ersten Mal im Buch auf unmittelbare Weise, ohne Mordechai als Vermittler, mit dem, was außerhalb des Palastes geschieht, in Verbindung. Sie wird zu einer aktiven Gestalt, auch im öffentlichen Bereich und nicht nur im Palast. Der Prozess wird als sehr schrittweise dargestellt und beschreibt symbolisch den Wandel, den Esther seit Beginn des Buchs durchgemacht hat. Zunächst wird nur Mordechai erwähnt, danach Mordechai und Esther und schließlich Esther allein. Und sie ist es, die dem Purimfest seine wahre Gültigkeit verleiht. Da am Ende des Prozesses ein neues Fest begründet wird, kann man darüber hinaus sagen, dass Esther mit ihrer Bitte, ein Fest über das in der Tora geschriebene hinaus hinzuzufügen, beweisen möchte, dass die Gesetze der Tora nicht wie die Gesetze des Königs von Persien, die man nicht ändern kann, sind. Die Wirklichkeit ist dynamisch und verlangt Flexibilität auch in der Welt des Gesetzes und der Tradition. Außerdem ist dies das einzige jüdische Fest, das wir kennen, das von einer Frau festgesetzt wurde. Das Buch betont also die Möglichkeit, etwas zu ändern und sogar die Pflicht, dies zu tun. Es erzählt eine Geschichte von Entwicklung, Wachstum und Widerspruch gegen die anerkannten Normen. Das jüdische Volk empfand sich, genau wie Esther, als eine bedrohte Minderheit. Aber im Laufe des Buches kam es voran bis in die wichtigsten Macht- und Einflusspositionen im Königreich. Und es gelang ihm, eine Wirklichkeit zu schaffen, in der der Titel der Jude Stärke und Herrschaft in sich trägt. Das Umstürzlerische des Buches wird noch mehr daran deutlich, dass das jüdische Volk von der Position eines kleinen, verstreuten und andersartigen Volkes in eine Position gelangte, in der es Teil des Apparates, Teil der Kultur ist. Die Folgerung des Buches ist also, dass die Juden nicht nach Judäa zurückkehren müssen. Das Buch unterstützt die Auffassung, dass Juden ein erfülltes Leben in der Diaspora leben können, als Individuen und sogar als Gemeinschaft. Man soll sich nicht von der lokalen Kultur abkapseln, sondern sich mit ihr vermischen. Esther und Mordechai dienen Juden, die neben und in der sie umgebenden Kultur leben, als Vorbild. Dem Esther-Buch fehlen jüdische Charakteristika, um diese Botschaft zu betonen. Das Jüdischsein einer Person sollte sie nicht an voller Integration in ihre Umwelt hindern. Mehr noch, nach dieser Lektüre ermöglicht das Buch nicht nur sichere jüdische Existenz in der Diaspora, sondern gestaltet die ganze Gesellschaft mit Grenzen, die wesentlich dünner sind, als es zu Beginn scheint. Dies trifft hinsichtlich der Geschlechterrollen zu. Frauen und Männer bewegen sich zwischen den verschiedenen Aufgaben, wie es als Reaktion auf die Realität und die Herausforderungen erforderlich ist. Die Frauen können, wenn sie es nur wollen, aktiv sein und Einfluss ausüben, anführen und initiieren. Die Männer ihrerseits sind bereit, sich führen zu lassen und Anweisungen anzunehmen. Diese Botschaft kommt auch in der nationalen Dimension zum Ausdruck. Das Verhältnis zwischen dem jüdischen Volk und der Gesellschaft, die es umhüllt, ist dynamisch und bietet Möglichkeiten. Das Buch glaubt an die Fähigkeit des jüdischen Volkes, ein harmonisches Leben mit fremder Herrschaft zu führen und wendet sich gegen die israelitische Schule, die die Rückkehr nach Hause und die Distanzierung vom Fremden vertritt. Das Buch Esther wendet sich nach draußen, zu der nichtjüdischen Kultur und Lebensweise, weist die starren Definitionen zurück und gibt der Förderung des Fließens und der Diffusion seinen Segen. Nach dieser Lektüre ist die Gefahr, die über dem jüdischen Volk schwebt, Assimilation an eine Kultur, die bereit ist, sie an- und aufzunehmen, unter Vertuschen seiner einzigartigen Identität. Dies ist die große Gefahr, die die Leser des Buches herausfordert. Ja, soweit Orit Avneri. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Mit der wichtigste Grund für den Haman, für die Vertilgung der Juden, war, dass Mordechai sich vor ihm nicht verbeugt hat. Als Mordechai, weil er eben sagte, dass er sich nur vor Hashem verbeugt. Als Mordechai der zweite Mann im Reich wurde, hat er sich da vor Ahasverosch verbeugt oder nicht?
Wird uns nicht gesagt.
Das musste aber sein.
Das ist schon eine Frage, welchen Preis er dafür zahlen musste. Denn natürlich war es selbst für höchste Minister üblich, sich vor Königen niederzuwerfen. Im Übrigen, es wird ja nicht eindeutig gesagt, warum Mordechai sich nicht niederwirft. Also es ist natürlich die herrschende Interpretation zu sagen, dass Mordechai der Meinung ist, man darf sich außer vor Gott vor niemandem niederwerfen. Aber da Gott ja überhaupt nicht erwähnt wird im Buch, kann man nicht sagen, dass das ausdrücklich gesagt wird. Und dem widerspricht auch, dass durchaus an manchen Stellen der Bibel relativ neutral erzählt wird, wie zum Beispiel Abraham sich Genesis 23 vor den Hethitern in Hebron niederwirft, als er sie bittet, ihm ein Grab für seine Frau Sarah zu geben. Und es gibt noch weitere solcher Beispiele, so dass man eigentlich schon sagen kann, wenn das nur eine Ehrerweisung ist und man nicht den anderen damit irgendwie als göttlich ansieht, ist das eigentlich kein Problem. Und darum gibt es auch durchaus eine Menge Kritik an Mordechai, der ja auch mit diesem Verhalten eine Menge Ärger über die Juden gebracht hat, dass er sich eigentlich nicht so hätte benehmen sollen. Andererseits gibt es dann auch die Erklärungen, die eben um klarer zu machen, warum Mordechai sich nicht niederwerfen wollte, dass Haman ein Zelem, irgendein Götzenbild an seiner Kleidung getragen habe. Ja. Und damit Mordechai, wenn er sich vor ihm niedergeworfen hätte, sich auch vor diesem Götzenbild niedergeworfen hätte. Und das war natürlich klar, dass das verboten ist. Und wahrscheinlich steht da im Hintergrund, stehen die Kreuze der christlichen Bischöfe, die in dieser Zeit dahinter, gegen die man auch auf die Weise ein bisschen Polemik machen wollte. Aber von daher ist das eine Frage, die schon auf diesem Level schwer zu beantworten ist. Und ja, wie es da mit Achashverosh weitergegangen ist, wissen wir nicht. Und sicher bleibt auch ein bisschen in der Schwebe, ob sich Mordechai denn so halten wird können als Zweiter des Königs, wenn wir die Persönlichkeit von Achashverosh kennen, der ja nicht gerade die allerstabilste Person ist und der vielleicht auch morgen auf die Idee kommen kann, dass er einen anderen Zweiten haben will und nicht mehr Mordechai. Ja. Frau Heretsch.
Ja, ich bin stumm geschaltet, also ist aufgehoben. Meine Frage ist eigentlich, aber wahrscheinlich ist so diese Frage etwas zu früh. Hat das Buch Esther heute Einfluss in Israel? Wir können das aber auch gerne zurückstellen. Also ist sie wirklich Vorbild oder kann sie Vorbild sein?
Also mein Eindruck ist, dass gerade die feministische Interpretation Esthers etwas ist, was in Israel wirklich weniger aktuell ist. Auch gerade, wir haben gleich noch einen Text von Bea Wieler, die Schweizerin ist, den Text von Elisa Klappek. Also Jüdinnen außerhalb Israels haben durchaus auch feministische Auslegungen zu Esther geschrieben. Ich finde das hier im Land weniger und also in dem Sinne als Identifizierung mit Esther kann man, glaube ich, weniger die Bedeutung sehen. Aber die Bedeutung liegt eben darin, dass man sich dauernd an eine Geschichte erinnert, wie man aus Verfolgung gerettet worden ist. Und das haben wir ja auch das letzte Mal gesehen, wenn die ganze Sache von Amalek mit reinkommt, dass man das immer wieder neu aktualisieren kann und eben auch die aktuellen Feinde immer neu als Amalek sieht und auf die Weise eigentlich Purim und teilweise auch auf eine wirklich sehr gewalttätige Weise aktuell wird. Wir hatten mal den Text von Eliot Horowitz, den wir letztes Mal gesehen haben. Da wurde ja auch erwähnt, dass das Massaker in der Moschee in Hebron an Purim war, an den muslimischen Betern, was sicher kein Zufall war. Und man kann eine lange Liste von gewalttätigen Übergriffen der jüdischen Siedler in Hebron auf Palästinenser gerade am Purimfest machen. Das ist, also da haben auch Leute Angst, auf die Straße zu gehen, beziehungsweise wird ihnen gleich von der Armee verboten, das zu tun, auf Schlimmeres zu verhindern in gewisser Weise. Also da gerade eben dieser Aspekt, wir gehen heute wieder gegen unsere Feinde vor, der ist sehr stark in Israel.
Danke.
Cor.
Ja, ich bin sehr beeindruckt von den Texten von letztes Mal und dieses Mal auch wieder. Und ich könnte vieles, habe ich das Gefühl, dass ich da viel mehr überhören will und überreden wollte. Hier bin ich zum Beispiel, um damit anzuschließen, bei das gleich gerade. Es ist eine Geschichte in der Diaspora. Und ich erinnere mich, vieles, was ich in den Niederlanden gehört und gelesen habe, ja, wie das ist als Diaspora für Juden. Ne? Ich wohne jetzt in einem Gebiet in Deutschland, wo ich als Katholik in Diaspora lebe. Das lebe ich auch zum ersten Mal. Aber hier die Diaspora in Niederlande, habe ich mal gehört, nämlich, dass da wurde ein Gespräch, war in einem Café oder irgendwo, und dann sagte jemand zu jemandem anderen, ich weiß nicht, ob ein Mann oder Frau, was, das kann ich mich nicht erinnern, aber wurde gesagt, aber bist du kein Jude? Und dann sagte der Mann von, ich Jude, warum? Ja, wegen dies und das, hatte ich, weiß nicht mehr genau was, seinen Namen oder so. Und dann hat er nachgesucht und in der Tat, er ist auch Jude. Und dann, kijk, so tief war er in die niederländische Gesellschaft
Also es spielt irgendwo in den 80er Jahren oder so. Eigentlich, dass er überhaupt nicht wusste, dass er Jude war. Also, ja, und hier denke ich dann von, ja, das Stück bis der letzte drei Pünktchen, von der letzte Satz, ich verstehe das Ganze alles da oben. Das steht, nach dieser Lektüre ist die Gefahr, die über dem jüdischen Volk schwebt, Assimilation an eine Kultur, die bereit ist, sie an- und aufzunehmen, unter Vertuschen seiner einzigartigen Identität. Dies ist die große Gefahr, die die Leser des Buches herausfordert. Ich verstehe diesen Satz nicht mehr,
Ja,
was ich da oben gelesen habe.
ja, 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 ja,
Es kommt in der Tat etwas plötzlich
ja.
und ich glaube, man kann auch wirklich darüber streiten, ob man das wirklich als auch eine Aussage des Buches sehen soll. Aber ich denke, was wichtig ist hier, ist eben grundsätzlich ist die Assimilation, die Integration positiv, solange sie nicht dazu führt, dass man seine eigene Identität verliert. Und in der Geschichte war das de facto auch ein Problem. Also auch bei deutschen Juden, ich vermute mal auch bei niederländischen Juden nicht ganz ähnlich, nicht ganz anders, dass viele wirklich so versucht haben, sich zu integrieren, dass sie eigentlich nicht mehr wussten, was denn nun noch sozusagen ihre spezifische jüdische Identität ist, besonders wenn sie schon nicht mehr religiös praktizierend waren. Und da wird hier so ein bisschen eine Warnung gesehen. Ich frage mich durchaus auch, ob man die so aus dem Buch Esther interpretieren kann und ob das nicht eine Zufügung der Autorin ist, die
Also,
sozusagen als Quintessenz aus dem Buch sehen möchte.
ja, und
Ja, oder
übrigens.
es geht darum, dass es gibt ja die erste und die zweite Lektüre und das
Ja.
heißt, dass das im
Ja,
Grunde genommen
okay.
ja zwei Dinge sind
Ja.
und man entweder es so oder so lesen kann und sich im
Okay.
Grunde genommen dazwischen entscheiden muss. So hatte ich das jetzt
Doch nicht.
verstanden.
Ja.
Ja, und daneben wollte ich noch sagen, ja, naja, ich habe in Deutschland auch so etwas erlebt. Das war in der Akademie in Aachen. Da war ein Mann, der hieß Kohn. Und der hat dann nach dem Krieg sich gefragt, warum sind meine Eltern im Krieg verfolgt? Weil, kommt das? Und dann hat er dann selber nachgesucht. Und ja, Kohn, sie waren Anfang den 19. Jahrhundert oder so, oder noch länger her, sind sie zum Christentum, ich weiß nicht, welche Religion genau,
Evangelisch.
gesiedelt. Und er
Protestant.
wusste nicht, warum seine Eltern, weil er Cohn hieß, ich würde das jetzt natürlich wohl wissen, dass seine Eltern verfolgt wurden im Dritten Reich. Und noch etwas anderes. Vielleicht kommt das später, kann ich das auch noch deutlicher, noch ein deutlicher Beispiel. Ich muss die ganze Zeit auch, doch auch an die Aktualität denken. Manchmal denke ich von, ja, wenn ich dann so Kommentare lese, auch andere, auch von Jonathan Magonet, von die schönen Heldinnen und Narren und andere noch, die Macht, die das spielt und auch das von, ja, was soll er morgen für eine andere Idee haben? Ja, ich muss echt denken an Machtigen, die wie jetzt oder die auch rumspielen, so Diktaturen, die das auch tun. Wenn ich heute dies tue, ja, vielleicht habe ich morgen andere Gedanken. Also, ich sehe da wohl ein großes Stück Aktualität, muss ich sagen, die ganze Zeit.
Ja, also ich denke, das kann man auch wirklich getrennt von jüdischer Geschichte wirklich einfach Ahasverosch und das Persische Reich als so ein Beispiel für eine völlig willkürliche Herrschaft, wo eigentlich keiner weiß, was am nächsten Tag passieren wird, kann man sicher sehen. Und ich denke, es ist auch so ein bisschen klingt das ja auch in dem Text an, zu sagen, eigentlich sind Mordechai und Haman die Kehrseite derselben Medaille.
Ja.
Und es ist ja auch, eigentlich der Unterschied ist ja auch nur, dass statt dass die Juden getötet werden, sie ihre Feinde töten. Und man könnte sich fragen, natürlich ist es für die betroffenen Individuen ist es natürlich ein Vorteil, aber sozusagen moralisch haben wir eigentlich nichts dabei gewonnen, wenn es dabei bleibt, dass eine Seite getötet werden muss. Auch das ist, denke ich, ein Problem, das bleibt.
Es wird auch immer das Wort Spiegel genannt, eh? Mit immer dem Spiegel. Spiegel, das ist das Spiegelbild des
Jahres.
Gut.
Ja, Herr Müller.
Wenn ich verpflichtet bin, so viel zu trinken, dass ich nicht mehr weiß, wer Mordechai und wer Haman ist, dann gebe ich doch meine Identität komplett auf.
Ja, auch meine, da kommen wir ja gleich noch zu, meine nicht Identität, sondern meine gesamte Erkenntnis eigentlich. Das, ja. Aber das kann man sich wohl damit trösten, dass es eine Sache von ein paar Stunden ist und danach wieder.
Ja, mich tröstet das nicht. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit.
Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Ja, wir werden ja gleich noch sehen, wie man eben dieses sich betrinken, bis man nicht mehr unterscheiden kann. Da haben wir gleich noch den Text von Uriel Etam zu. Ja. Frau Fichtbauer, wollten Sie noch was hinzufügen?
Ja, und zwar, also für mich ist ja Esther eine History, eine Story und nicht History. Ja, und das sagt ja die Mehrzahl der Gelehrten heute, das ist eine Fiktion. So, aber weil es eine Fiktion, a story of fiction, so, weil es das ist, finde ich das so sympathisch, dass die Autorin zwei Interpretationen zulässt. Also sich nicht auf eine versteift, sondern Lektüre 1, Lektüre 2, gerade sich also nicht dogmatisch dann irgendwie festlegt. Und ja, das finde ich also sehr schön hier, dass, dass man das wirklich, weil es auch nicht History ist, dass man sich dann dafür entscheiden kann, weil es nicht History ist. Nochmal.
Ja, aber es ist natürlich sowieso die jüdische Tradition zu sagen, dass es nie nur die eine richtige Interpretation gibt. Aber im Esther-Buch kommt es halt nochmal doppelt, weil wirklich dieses Buch irgendwie nicht eindeutig zu greifen ist. Und darum werden ja auch immer wieder neue Kommentare geschrieben mit neuen Ansätzen. Und das kommt sicher gut zum Ausdruck. Und im folgenden Beispiel werden wir jetzt sehen, dass man das nicht nur anders interpretieren kann, sondern das Buch vielleicht auch weiterschreiben kann. Und zwar ist es ein Text von Bea Wieler, in der Schweiz geboren, die 1995 bis 2004 als erste Frau in Deutschland nach der Shoah Rabbinerin in Oldenburg und Braunschweig war. Aber in diesem Fall ist es ein Text, der auf Englisch veröffentlicht ist, den ich also übersetzt habe. Es ist also ein wesentlich längerer Text, der sich überhaupt eben mit der Person Esthers befasst. Aber hier geht es eben um das Ende des Buches. Die Erfahrung, erfolgreich einen lebensgefährlichen Befreiungsprozess zu durchlaufen, hätte ihre, Esthers Augen, für die Unterjochung von Frauen öffnen sollen. Besonders, weil sie ihr selbst unterworfen ist. Aber da sie nur die unmittelbar bedrohliche Diskriminierung gegen das Jüdischsein begreift, bleibt ihr Akt der Solidarität mit den Unterdrückten ein Akt der Solidarität nur mit den unterdrückten Juden. In diesem Kontext ist es bemerkenswert, dass, faktisch gesehen, Esther zuerst und vor allem als Frau diskriminiert wird. Sie wurde als Frau unterjocht, bevor ihr Jüdischsein zum Problem wurde. Oder besser noch, sie erlangte ihre exklusive Stellung nur wegen der allgemeinen Unterjochung von Frauen. Wird diese Unterjochung von ihr akzeptiert? Ist sie fest internalisiert oder einfach nicht wahrgenommen? Wenn das Buch Esther auch ein Buch über Befreiung von Knechtschaft im Allgemeinen ist, fehlen ihm einfach zwei Kapitel, über die ich jetzt theoretisieren werde. Kapitel 11. Esther erkennt ihre Unterjochung als Frau, soweit sie selbst und ihr Volk, das heißt andere Frauen, betroffen sind. Nach einer Zeit des Fastens ergreift sie Schritte, um diese Situation zu ändern. Da private Dinnerpartys im vorigen Fall ein erfolgreiches Mittel waren, lädt sie ein weiteres Mal zu einem oder zwei Abendessen in ihre Privaträume ein. Diesmal sind ihre Gäste ihr Ehemann Achashverosh und ihr Onkel, der Wesir Mordechai, der zurzeit alle Macht im Reich in Händen hält. Beide Männer sind offen für Esthers Vorschläge. Auch sie haben ihre Lektion gelernt. Der König bietet ihr wieder, in Nachahmung des ersten Falls, das halbe Reich an. Esther akzeptiert dies insofern, als von jetzt an Frauen ihre eigene Gelegenheit, Verantwortung für das Wohl des Staates zu tragen, haben werden. Kapitel 12. Esther verschickt ein Dekret, unterzeichnet vom König und von ihr selbst, in allen Sprachen aller Provinzen, dass es Frauen erlaubt, sich zu versammeln, sich zu organisieren und für ihre Menschenrechte einzutreten. In Nachahmung von 8.11. Aber bitte nicht so blutig. Das Ziel dieses letzten Dekrets ist natürlich nicht die Unterjochung der Männer, sondern die Aufhebung der Unterjochung von Frauen. Das Buch endet damit, dass Königin Esther ihrer Vorgängerin, der Ex-Königin Vashti, Amnestie anbietet und sie zu einem festlichen Bankett einlädt. Vashtis Rehabilitierung wird mit einem reichsweiten Fest für das ganze Volk, Männer wie Frauen, begangen. Esther gibt Vashti das Diadem als Zeichen der Anerkennung ihrer Leistungen als Sprecherin für Menschenwürde und ehrt sie darüber hinaus, indem sie sie zur persönlichen Beraterin der Königin ernennt. Ja, soweit der Text von Bea Wieler. Dazu Anmerkungen? Brigitte.
Ja, würde natürlich nur funktionieren, wenn der Autor dieses Textes kein Mann wäre.
Vermutlich, ja. Und vielleicht hätte sie es auch schon ausformulieren können, anstatt nur eine Skizze zu geben. Aber genau. Es gibt zumindest einige Ideen und eben, denke ich, zeigt auch, dass wirklich, was die Rahmung angeht, wirklich noch etwas fehlt in Hinsicht der Frauenemanzipation. Und das könnte auch nochmal die heute in Israel vorherrschende nationalistische Interpretation vielleicht entschärfen, wenn man nochmal diesen Aspekt stärker betonen würde.
Ja.
Herr Müller.
Wie kommen wir darauf, dass hier die Vashti Amnestie angeboten bekommt? Das ist mir also komplett neu.
Das ist Fantasie natürlich. Was Ihnen wahrscheinlich auch einfällt, ist, dass nach der Mehrheit der rabbinischen Auslegung Vashti überhaupt hingerichtet worden ist.
Und ja, ich weiß.
Dann natürlich nicht amnestiert worden sein kann. Aber das steht so wörtlich nicht im biblischen Text. Man weiß nur, dass sie als Königin verstoßen ist, aber was genau mit ihr passiert ist, ist nicht eindeutig zu sehen. Und es gibt auch einige Minderheitenmeinungen, die durchaus der Meinung sind, dass sie am Leben geblieben wird. Und gerade die feministischen Auslegungen heute kehren da wieder mehr hin zurück.
Dann kann ich auch übernehmen, dass Herr Hamann den Mordechai auf der Deportation nach Babylon rasiert hat.
Im Midrasch gibt es so gut wie keine Grenzen dessen, was man machen kann. Und ja, das ist eben auch irgendwo die Freiheit und was das Buch auch immer wieder neu aktuell macht, dass man eben auch solche neuen Midrashim, was ja eigentlich der Vorschlag hier dieser zusätzlichen Kapitel, wenn das entsprechend formuliert würde, wäre das auch eine Form von neuem Midrasch, das zu machen.
Aber wie alt ist diese Fantasie? Wann hat diese, wie heißt sie nochmal, Bea Wieler, oder?
Der Text ist von 1995.
1995, ja.
Also relativ modern.
Relativ modern.
Ja, und das ist so ungefähr die Zeit, wo eben auch mehr feministische Interpretationen auftreten und wo auch gerade Vashti wiederentdeckt wird. Denn auch da gibt es ja eine, das hatten wir ja auch gesehen bei einigen Texten, dass die, während sie eigentlich in der Bibel, man wirklich sagen kann, sie kommt relativ positiv da weg, denn sie hat ja eigentlich recht, sich nicht zur Schau stellen lassen zu wollen. Und man kann ihre Weigerung auch mit der Weigerung Mordechais, sich niederzuwerfen, vergleichen. Aber die rabbinische Tradition hat ja eben sehr viele negative Eigenschaften zugeschrieben. Und das ist auch nochmal, könnte man sagen, ein Verdienst der feministischen Interpretation zu sagen, steht eigentlich so nicht im Text und man kann es auch anders sehen. Frau Fichtbauer.
Ja, wenn es jetzt eine Geschichte ist, dann erwarte ich, also eine Geschichte, nicht eine Geschichte, eine Story, dann erwarte ich, dass wenn diese Story historisch verortet und verankert wird, dass man dann in die Mentalität dieser Zeit einsteigt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass Esther für ihre Menschenrechte eintritt, also für ihre Rechte als Frau. Aber Menschenrechte finde ich in diesem Kontext eigentlich anachronistisch. Das passt überhaupt nicht.
Das ist ja auch eher eine Skizze, wie diese Kapitel aussehen sollten, wie man das genau formuliert, wäre sicher ansprechend, dass eine sprachliche Gestalt, die zum Esther-Buch passt und zu der Zeit reinzubringen. Das denke ich, ist eine ganz wichtige Anregung, wenn wir versuchen wollten, das Buch weiterzuschreiben. Ja, Anita.
Ich wollte noch sagen, dass mir diese feministische Sicht vertraut ist in dem Kontext, weil es am Anfang auch diese Rahmenerzählung gibt, die nicht wieder aufgegriffen wird in der, also es taucht zwar wieder das Gastmahl auf und so weiter, aber dass es am Anfang darum geht, dass die Vashti in dieser Form verstoßen wird und dann nochmal deutlich gemacht wird, dass dieser König Angst vor dem Aufstand der Frauen hat, hätte da nicht drinstehen müssen. Und das nimmt sie im Grunde genommen auf. Und ich sag mal, die Frage, die Exegese heute ja auch mitstellt, ist ja gleichzeitig die Frage, was machen wir mit diesen alten Texten? Sagen die uns für heute noch was oder sind das nur Stories? Und selbst wenn es Stories sind, ist ja die Frage, wenn wir die in heutigen Leserkontext packen und ich mir vorstelle, das, was die Frau Weiler hier schreibt, wenn wir ein Bibliodrama dazu machen, wir mit Frauen spielen, dann geht das 100% am Ende so aus. Dann, ne, das ist im Grunde genommen, dass es eine Frauenrevolution gibt. So, und die spielt ja durchaus, die ist ja in sozusagen als Lesart da unten drunter, dass das in der Zeit nicht so sein kann, aber dass es ein Motiv ist, das darin angelegt ist, das kann man schon, glaube ich, sagen. Und von daher ist das durchaus auch, finde ich, eine Möglichkeit, diesen Faden sozusagen aufzunehmen und den weiter zu spinnen und zu sagen, das ist für uns vielleicht auch eine Möglichkeit, im Rahmen dessen, wie Esther auch heute rezipiert werden kann. Also einerseits von dem sehr, sehr politischen in dem jetzigen Kontext und auf der anderen Seite eben aber auch in der Frage von unterschiedlichen Machtkonstellationen und der Frage von Emanzipation, Anpassung und so weiter. Von daher bietet sich so eine Geschichte eigentlich genau dafür an, finde ich.
Ich denke auch, dass in dem Fall wirklich die moderne Interpretation etwas aufgegriffen hat, was die Traditionelle vernachlässigt hat. Und das hat sicher auch mit dem Purim-Fest zu tun, das eben sich darauf konzentriert, die Juden sind von der Verfolgung gerettet worden. Aber wenn es nur um die Rettungsgeschichte der Juden ginge, bräuchten wir wirklich die ersten beiden Kapitel vom Esther-Buch nicht. Dann könnte man halt irgendeinen Einleitungssatz schreiben, Esther, die Krypto-Jüdin war Königin von Persien und dann könnte die ganze Geschichte beginnen. Und von daher muss man sich schon fragen, warum gibt es diese beiden ersten ausführlichen Kapitel? Und ich denke, es gibt kein anderes biblisches Buch, wo wirklich Rolle von Frauen so thematisiert wird, sowohl in der Weigerung von Vashti als auch, was ja sicher ironisch und kritisch ist, die Darstellung der Mädchen, die ein Jahr lang gebadet und gesalbt werden, bis sie zum König gebracht werden. Ich denke, da kann keine Frage sein, dass schon der biblische Autor, und wenn es auch ein Mann gewesen sein mag, wie auch immer, auch ein Problem damit hatte, wie mit den Frauen umgegangen wird. Ich denke, das ist klar. Und in dem Sinne glaube ich wirklich, dass es nicht irgendetwas ist, was jetzt feministisch übergestülpt ist, sondern eigentlich ein Aspekt, den ältere Exegese so kaum gesehen hat, reinbringt. Auf katholischer Seite hat er übrigens viel zugearbeitet, die inzwischen emeritierte Alttestamentlerin von Münster, Marie-Therese Wacker, die hat ziemlich viel über das Esther-Buch geschrieben. Cor.
Ja.
Du bist stumm geschaltet noch.
Da war der überhaupt nicht aus gerade. Ich muss noch denken an unsere eigene Geschichte. Ich meine, wenn ich weiß, was in Königshäuser in Europa alles passiert ist mit Frauen, also das bekannteste Beispiel ist Henry VIII, also die so viele Frauen hatte und sie dann auch umbringen ließ, wenn er sie nicht mehr brauchte, so gesagt. Und aber auch wie es ging mit Frauen, auch in unserem niederländischen Königshaus. Also da war eigentlich wichtig, da muss jemand kommen, die mich auffolgen kann. Das muss eigentlich auch ein Mann sein. Also wenn das nicht ging, dann war die Frau nicht mehr nützlich. Und so, ja, was ist mit was sie passiert? Ja, sie war nicht mehr brauchbar. Also dann ist sie irgendwo am Rande in der Stadt, irgendwo hat sie dann vielleicht ein bisschen leben können, wurde sie von anderen geholfen. So stelle ich mich das dann vor. Warum soll sie gestorben sein? Also das denke ich dann. Und eigentlich passiert das in dieser Ebene, die Reichen und die, wenn ich höre von Herrn Musk, dass er mehrere Kinder hat, mehrere Frauen, damit seine Art von Denken in unserer Welt weiter entwickelt werden kann. Ja, wie anders ist das, als was früher in diese Kreisen passierte? Also,
ja, ist ich sicher mal, nichts, was heute
denk
nicht
ich mal laut so. Denke ich mal ein bisschen laut so jetzt.
Ja. Und in dem Sinne ist es sicher auch nicht zufällig, dass vor Luther in der christlichen Tradition das Esther-Buch durchaus positiv als eine ideale Darstellung eines Fürstenhofes gesehen wurde. Und da kommen natürlich auch, was du gerade beschrieben hast, solche Frauenrollen an Königshöfen kommen da auch mit rein. Ja, so viel. Und ich merke auch, man könnte immer noch mehr über diese Sachen weiter nachdenken. Aber wir wollten ja noch zu dem Betrinken kommen. Und da nochmal der abschließende Teil von dem Artikel von Uriel Etam, von dem wir ja schon gehört haben, wie er eben den Verlust der Erkenntnis von Gut und Böse am Anfang des Esther-Buches und die Wiedergewinnung durch Esthers Einschreiten beschreibt. Und nachdem er all das geschrieben hat und ja auch den Wein als wichtigen Faktor, die Erkenntnisfähigkeit zu verlieren, beschrieben hat, geht er jetzt also auf das Gebot, sich zu betrinken, ein. Die Megillah beginnt mit Trunkenheit, aus der die Fähigkeit des Bösen zu herrschen und zu verderben erwächst und endet mit dem Entfernen des Weins, mit Nüchternheit, mit Erkenntnis, aus der die Fähigkeit, das Böse zu bekämpfen und zu beseitigen, erwächst. Angesichts dessen hätte man es für angemessen halten können, dass für die Generationen das Trinken von Wein an den Purimtagen verboten und damit der einzigartige Kampf, der an ihnen stattfand, zum Ausdruck gebracht würde. Für die Generationen wurden die Purimtage aber gerade als Tage des Gelages und der Freude bestimmt. Das Problem wird verschärft, wenn man die Anweisungen, die bei unseren weisen seligen Angedenkens hinsichtlich des Purim-Gelages erscheint und als Halacha festgelegt wurde, betrachtet. Rabba sagte, man ist verpflichtet, sich an Purim zu betrinken, bis man nicht mehr zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai unterscheiden kann. Dieser Halacha scheint nicht die Rettung zu verewigen, die aus der Kraft von Esthers Auseinandersetzung mit dem Bösen kam, sondern gerade den Verlust der Erkenntnis, der die Quelle alles Bösen in der Megillah war. Nichts erinnert mehr an den großen Kampf Esthers, der völlig darauf ausgerichtet war, die Unterscheidung zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai zu schaffen. Die Antwort auf diese Frage geht über die Verse der Megillah hinaus. Auch dieses Phänomen müssen wir gerade aus dem Verständnis heraus betrachten, dass das Ereignis im Garten Eden im Hintergrund der Megillah und ihrer Bedeutung im Einzelnen und der Purim-Tage im Allgemeinen steht. Die Ereignisse in Persien geschehen im Rahmen der Welt nach der Sünde. In dieser Welt schafft der Erkenntnisverlust Achashveroschs und Hamans, der eine Realität sprudelnden Lebens schafft, die sich rühmt, eine ganz und gar gute Welt zu sein, faktisch eine Welt, die ganz und gar böse ist. Esther kämpft darum, die Erkenntnis zurückzubringen, wieder zwischen Gut und Böse, zwischen verflucht Haman und gepriesen Mordechai zu unterscheiden und das Gute zu leben und das Böse zu vernichten. Der Kampf ist von Erfolg gekrönt und in der Rettung erscheint eine völlige Aufdeckung der Erkenntnis, eine vollständige Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Das Gute erlangt das Leben und das Böse wird ganz und gar vertilgt. Da die Unterscheidungsfähigkeit der Erkenntnis vollständig geworden ist, da das Böse vertilgt ist, scheint an Purim eine Erleuchtung aus der Welt jenseits der Erkenntnis auf, aus der künftigen Welt, die ganz und gar gut ist, die der Baum des Lebens ist. Um von der Welt jenseits der Erkenntnis zu kosten, müssen wir uns mit Hilfe des Berauschens mit Wein von der Erkenntnis befreien. Man ist verpflichtet, sich an Purim zu betrinken, bis man nicht mehr zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai unterscheiden kann. Diese Phasen erklären die Bedeutung des Aufbaus des Purimfestes. Abgesehen von der Halacha über die Verpflichtung, sich zu betrinken, die oben angeführt wurde, erscheint im Talmud und im Shulchan Aruch vor allem noch eine weitere Halacha über die Purim-Mahlzeit. Rabba sagte, mit einer Purim-Mahlzeit, die am Abend gegessen wurde, also zu Beginn des Festes, hat man seiner Pflicht nicht genügt. Wir müssen einige Phasen durchmachen, bevor wir die Zeit der Verpflichtung, sich zu betrinken, erreichen. Als erstes müssen wir die Megillah lesen und vom Verwischen der Erkenntnis an ihrem Beginn zur Unterscheidung zwischen Gut und Böse übergehen. Wir werden aufgefordert, die Entscheidung zwischen Gut und Böse, die aus den Ereignissen in der Megillah gelernt wird, nach dem Lesen der Megillah selber zum Ausdruck zu bringen. Man muss sagen, verflucht Haman, gepriesen Mordechai, verflucht Zeresh, Hamans Frau, gepriesen Esther, verflucht alle Götzenanbeter, gepriesen ganz Israel. Und man muss sagen, auch Chavonas, der eben empfohlen hat, Haman an den Baum für Mordechai zu hängen, werde zum Guten gedacht. Die Zeit der Verpflichtung des Sich-Betrinkens bei der Purim-Mahlzeit liegt gerade nach der vollständigen Unterscheidung zwischen Gut und Böse und der Vernichtung des Bösen, die sich im Lesen der Megillah und dem Rezitieren von Shoshanat Yaakov zeigen. Nur wenn man in der Erkenntnis Gut und Böse voneinander unterscheidet, kann man durch sich Betrinken die Stufe jenseits der Erkenntnis erreichen. Erst nach der Aussage, verfluchter Mann, gepriesen Mordechai, kann man sich erheben zu, bis man nicht mehr zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai unterscheiden kann, ohne dass dies dem Bösen Herrschaft gibt. Dazu Anmerkungen. Cor. Du bist noch stumm geschaltet.
Ja, hier habe ich ein bisschen Schwierigkeit hier mit dem Wort böse, weil hier wird meiner Meinung nach nicht gemeint, weil hier wird vertilgen des Bösen. Und ich denke immer an die, das ist hier also nicht die Yetzer Hara gemeint, gegenüber der Yetzer Tov, oder?
Nein, es ist hier die Vertilgung des Bösen. Ja. Im Esther-Buch schließt die Vertilgung der bösen Menschen durchaus ein. Das ist die chassidische Interpretation, die den Kampf gegen das Bösen dann als Kampf gegen den eigenen bösen Trieb, den jeder Mensch in sich ausmachen muss, sieht. Aber darauf geht er hier nicht ein, sondern es ist schon ein Böses, das einem gegenübersteht.
Dann würde ich lieber ein anderes Wort gebrauchen, aber gut. Weil es mich dann verwirrt.
Okay.
Ja, weil ich so viel gelesen und gehört habe über, und das Menschen auch versucht zu erklären, der böse Trieb. Und ohne den bösen Trieb würde ein Huhn kein Ei legen oder würden wir kein Haus bauen und so weiter, habe ich gelernt. Also.
Ja. Nein, der böse Trieb ist ja auch durchaus etwas, mit dem man Gott dienen soll. Das kommt
genau.
Ja auch in der jüdischen Tradition vor. Es ist halt die Frage, was man mit ihm macht.
Ja, danke.
Ja. Frau Fricke.
Entschuldigung. Ja, ich wollte eine Frage stellen. Das eine ist,
Betrinken sich die Frauen auch an Purim im Zug der Gleichberechtigung oder nicht? Ich weiß das gar nicht, muss ich gestehen. Ich habe da auch nichts zu gefunden.
Im Prinzip sind zu allen Geboten von Purim Frauen und Männer gleichzeitig verpflichtet,
Okay.
in gleicher Weise verpflichtet. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich auf der Straße mehr betrunkene Männer als Frauen sehe, aber im
Ja.
Prinzip müssen sie auch trinken. Ja.
Okay. Also die Bilder, die man sieht, sind so. Und dann wollte ich noch was zum wirklich komplett Betrinken sagen. Es gibt, wenn ich darf, eine Legende zu Salomo, also von Salomon, wird Salomon zugeschrieben, dass Noah, als er wieder sesshaft geworden ist, als die Arche gelandet ist, ein Weinberg anlegte. Und das machte er, und dann kommt der Teufel und sagt: Ah, was machst denn da? Und er sagt: Ja, ich pflanze was an, was so toll ist für die Menschen. Die können alles vergessen, wenn sie die Frucht dieses Getränks genießen. Alles was Schlimmes. Und der Teufel, wie er nun mal so ist, sagt: Ja, dann helfe ich dir, dann helfe ich dir. Und er gräbt mit um und begießt die Pflanze. Und deswegen ist es so, wenn die Menschen Wein trinken, dass sie erst werden wie ein Lämmchen, ganz freundlich und nett zu allen, die da sind. Und dann werden sie zum Löwen, sie fühlen sich allmächtig, wenn sie mehr getrunken haben. Und dann werden sie zum Affen, sie machen sich zum Affen. Ja, und wenn sie noch weiter trinken, werden sie zum Schwein. Ich finde, diese Geschichte ist sehr, sehr schön. Und das wollte ich einfach zu Betrinken beisteuern.
Ja. Die Basis ist natürlich die wirkliche biblische Geschichte, dass Noach einen Weinberg angelegt hat und betrunken geworden ist. Aber das ist
Genau.
da
Ja,
nochmal sehr
gut. Ja,
schön.
also,
Aber
ja, heilsgeschichtlich ist das wichtig. Ne? Noah musste ja betrunken sein, damit es weiterging, ne? Mit der
ganz genau.
Nachkommenschaft.
Das ist
Ja.
bei Lot. Lot musste
Und die
betrunken
Beschreibung,
sein.
was
Entschuldigung,
passiert,
natürlich Lot. Aber die
war ja
beiden Geschichten
Lot,
haben
ja.
natürlich miteinander zu
Genau.
tun. Das,
Ja,
seine Töchter machen ja auch Lot betrunken. Also da haben
genau.
wir auch
Ja,
schon
das
unsere
meinte ich.
größte
Ich habe mich
Erkenntnis
vertan, meine ich.
eigentlich.
Okay.
Ja.
Ja.
Und
Habe ich
natürlich ist
noch
es sicher
etwas?
unterschiedlich, wie Leute reagieren, die sich betrinken und wann sie ihre Erkenntnisfähigkeit verlieren. Maimonides, der ja eher ein Rationalist war und den ich mal verdächtigen würde, dass er nicht so ganz glücklich mit Purim war, legt als Möglichkeit fest, man muss natürlich Wein trinken, ist ja, aber danach könnte man schlafen gehen, denn damit verliert man ja auch die Fähigkeit, zwischen verfluchter Mann und gepriesen Mordechai zu unterscheiden. Also eine etwas vornehmere Lösung, wie man dazu kommen kann.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Ja, und zwar, ja, nein, ich muss anders ansetzen. Also ich bin in einem, ja, auch in einem Bibellesekreis und da wurde also gesagt, ja, wenn in der Synagoge diese Esther-Geschichte vorgelesen wird, dann wird also wird ein fürchterlicher Krach gemacht, sobald der Name Mann gefallen ist. Jetzt habe ich mir überlegt, und der Referent hatte auch ja, bestimmte Werkzeuge mitgebracht, also aus Israel, sodass also wirklich dann auch wirklich ein fürchterlicher Lärm gemacht wurde, sobald der Name Haman gefallen war. Und dann habe ich mir überlegt, war das jetzt das richtige Vorgehen in diesem Kreis oder soll eigentlich der Name Haman aus dem Gedächtnis, aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden. Denn wenn man in der Synagoge ist und der Name Haman fällt, wissen ja diejenigen, die in der Synagoge sind, gleich fällt der Name wieder. Und da mache ich so einen Krach, damit man den Namen überhaupt nicht hört.
Ja, genau.
Oder darf
Ja.
man hinterher den Krach machen? Ich habe gedacht, die machen den, damit also das kollektive Gedächtnis diesen Namen ja, oder aus seinem Gedächtnis vertilgt. Ich weiß es nicht. Wie ist es?
Also das ist durchaus kein ursprünglicher Brauch und es ist wohl wirklich, ja, um seinen sowohl seine Wut als auch seine Siegesgewissheit, was auch immer, wie man es definieren will, über Haman zum Ausdruck bringen. Und da gibt es eben auch wirklich so spezielle Hämmerchen, aber man kann das natürlich mit allem Möglichen machen. Und es ist in der Tat ein ohrenbetäubender Lärm. Das Problem dabei ist aber, dass es nämlich, ich hatte ja vorhin gesagt, der Traktat Megillah befasst sich eigentlich hauptsächlich damit, wie das Estherbuch denn richtig vorgelesen werden muss an Purim. Und da heißt es, es ist ganz wichtig, dass jeder und jede jedes Wort versteht. Und in dem Sinne, also wenn man es richtig macht, muss eigentlich dann der Vorleser oder die Vorleserin nach dem Lärm, also auch erstmal eine Pause machen und nicht weiterlesen, sondern warten, bis es still geworden ist. Dann den Namen Haman nochmal sagen, wo dann natürlich nicht nochmal gelärmt würde. Also man muss parallel dazu sorgen, dass jedes Wort verstanden werden kann. Und in orthodoxen Synagogen wird da auch Wert drauf gelegt. In liberaleren Synagogen wäre ich nicht ganz so sicher, dass das immer funktioniert. Und es hat durchaus schon im 19. Jahrhundert, gerade natürlich auch in Deutschland, von Rabbinern Versuche gegeben, dieses Krachmachen zu verbieten. In dem allgemeinen Versuch, wie man auch andere Bräuche in der Synagoge wie murmelndes Mitbeten, auch das wollte man abschaffen, weil man sie einfach an gerade evangelische Gottesdienste anpassen wollte, die eben schön still und andächtig sind. Und man war der Meinung, dass das nicht gut aussieht, aber alle Versuche waren vergebens. Es gibt vielleicht einzelne Gruppen, es gibt Leute, mich eingeschlossen, die das überhaupt nicht leiden können. Aber die große Mehrheit macht es einfach so. Und es ist eben auch so, weil Purim ja auch besonders ein Fest für Kinder ist. Und das Estherbuch ist ja schon relativ lang. Also wenn Sie überlegen, man sitzt sowohl am Abend als auch am Morgen da, das ganze Buch zu lesen. Wenn man das nur liest, kann es auch schnell langweilig werden, gerade für Kinder. Und da ist natürlich dieses dauernd drauf achten müssen, wann kommt jetzt Haman wieder vor, kann es natürlich auch schaffen, da etwas mehr an Aufmerksamkeit zu wahren. Ja, dann hätten wir noch einen Text von Rabbiner Soloveitchik, von dem wir ja letztes Mal den Text haben, dass eigentlich Amalek immer als Feind der Juden in allen Generationen ist, wo wir nicht ganz so glücklich mit waren. Hier ein Text, der sich mehr mit der Art der Purim-Freude befasst, wobei auch die Tendenzen, die wir letztes Mal gesehen haben, tauchen auch ein bisschen auf, aber der Schwerpunkt liegt hier ein bisschen auf was anderem. Was ist die Natur der Freude, zu der man an Purim verpflichtet ist? Es ist erstaunlich, dass wir wissen, dass das Gebot der Freude nicht nur für Purim, sondern auch für die drei Wallfahrtsfeste gilt. Wir aber nirgendwo ein Gesetz oder eine Norm finden, die verlangen, sich an Pessach, Schavuot oder Sukkot zu betrinken. Maimonides sagt eindeutig, dass Freude nicht Trunkenheit beinhaltet. Hinsichtlich Purims besteht also ein völlig anderes Konzept von Freude. Es ist eine Freude, die ausschließlich in Essen und Trinken besteht. Gelage, Party wird der Schlüssel zur Freude. Der Talmud erzählt eine sehr merkwürdige Geschichte über Rabba und Rabbi Sera. Rabba und Rabbi Sera hielten gemeinsam die Purim-Mahlzeit ab. Sie betranken sich und Rabba tötete Rabbi Sera, Schachate, was eigentlich das Wort für Schlachten ist, aber wie Soloveitchik hier schreibt, was nicht notwendigerweise töten bedeutet, sondern eher körperlichen Schaden. Am nächsten Tag betete er für ihn und er wurde wieder lebendig, beziehungsweise kam wieder zu Kräften. Im nächsten Jahr sagte er, Rabba, zu ihm, lass uns die Purim-Mahlzeit gemeinsam abhalten. Er, Rabbi Sera, sagte zu ihm, Wunder geschehen nicht immer. Sie tranken offensichtlich bis zur Selbstpreisgabe. Rabba, der große Gelehrte, fügte tatsächlich Rabbi Sera körperlichen Schaden zu. Schließlich wurde Rabbi Sera auf wunderbare Weise geheilt. Im nächsten Jahr hatte Rabbi Sera Angst, gemeinsam mit Rabba zu feiern. Er hatte Angst, dass er dieses Mal getötet würde. Warum gibt es dieses Konzept der Selbstpreisgabe an Purim und nicht an den Feiertagen? An den Wallfahrtsfesten haben wir eine gemessene Freude, eine Freude mit Feierlichkeit und Ernst. An Purim wird die volkstümliche Vorstellung von Freude übernommen. Freude und Frieden, Entschuldigung, Freude und Heiterkeit. Es hat nichts zu tun mit einem Gefühl von Seelenruhe, Gelassenheit oder innerem Frieden. Es ist keine innere Erfahrung. Es ist eher aktiv, als wären wir glücklich. Manchmal sehen wir, dass Leute sich benehmen, als seien sie glücklich, aber es ist ein falscher Eindruck. Sie versuchen, sich selbst und andere zu täuschen und irgendwie den Eindruck zu erzeugen, als seien sie glücklich, während sie in Wirklichkeit sehr unglücklich und depressiv sind. Und dieses Konzept des Glücklichseins wurde für Purim eingeführt. Wenn wir uns die Volksbräuche ansehen, ist Purim tatsächlich ein Tag des Spaßmachens. Wenn es Dramakunst, Theater in jüdischer Geschichte gab, dann war es an Purim. Die Griechen waren für ihr Theater berühmt, für ihre Dramen, Tragödien und Komödien. Die Kunst des Schauspiels war für die Griechen, was für uns das Studium der Tora ist. Unsere weisen seligen Angedenkens hielten nicht viel von dramatischem Theater. Sie hatten eine sehr geringe Meinung von dem römischen Zirkus. Unsere Lehrer lehrten, man darf nicht in die Theater und in den Zirkus gehen, denn sie versammeln sich dort zu götzendienerischen Zwecken. Und da, wo sie es nicht zu diesen Zwecken tun, ist es verboten wegen der Versammlung der Spötter, wie es eben gesagt ist, wohl der Mann, der nicht in der Versammlung der Spötter sitzt. Dennoch erinnere ich mich an die Theatervorstellungen, die ich als Kind unter Juden an Purim sah. Viele Leute gingen in Kostümen mit Masken daher, manche als Haman oder Mordechai. Sie brachten die Geschichte von Purim auf die Bühne und ließen sie sich neu ereignen. Wir kennen die Entscheidung von Rabbi Moshe Isserles. Es ist üblich, dass an Purim Masken getragen werden, dass ein Mann Frauenkleider und eine Frau Männerkleider trägt. Dies ist nicht verboten, wie es in Deuteronomium 22,5 gesagt wird, dass eben ein Mann keine Frauenkleider und eine Frau keine Männerkleider tragen soll, denn ihre einzige Absicht ist Fröhlichkeit. Wir sehen, dass Purim nicht ein Tag der Freude, sondern eher des Spaßmachens oder der oberflächlichen Fröhlichkeit, gutherzigen Spaßes und unbeschränkter Lustigkeit war. Wir rezitieren an Purim nicht das Hallel, wie Psalm 113 bis 118. Eine Ansicht im Talmud erklärt, dass der Grund dafür die Tatsache ist, dass das Wunder an Purim nicht endgültig war. Mit Bezug auf den Auszug aus Ägypten ist es gerechtfertigt zu sagen, preist, o Diener des Ewigen, denn sie sind nicht länger Diener Pharaos. Aber können wir in Bezug auf die Ereignisse an Purim sagen, preist, o Diener des Ewigen, die nicht länger die Diener Achashverosch sind? Wir sind immer noch Diener Achashverosches. Stellen wir Achashverosch und seine wechselnden Stimmungen in Rechnung. Er tötete seine schöne Königin, hier stützt sich Soloveitschik auf die Mehrheitsmeinung der rabbinischen Auslegung, auf den Vorschlag Memuchans, der Haman war. Diese Identifizierung kommt auch im Talmud vor. Einige Monate später tötete er Haman auf den Vorschlag seiner neuen schönen Königin Esther. Er war instabil. Niemand konnte sich darauf verlassen, dass er am nächsten Tag nicht Mordechai absetzen und einen neuen Haman ernennen würde. Es gab kein Gefühl der Sicherheit. Das Wunder war unvollständig. Es gab Rettung, Hatzalah, aber nicht Erlösung, Geula. Was an Pessach und Shavuot geschah, veränderte das Volk. An Pessach wurde aus dem Leibeigenen ein freier Mann. Das Volk, das vorher an den Fleischtöpfen Ägyptens hing, wurde eine auserwählte Gemeinschaft, eine Bundesgemeinschaft. Dasselbe geschah an Shavuot, was an die Torahgabe erinnert. An Sukkot bringen wir den Aufenthalt in der Wüste zum Ausdruck. Wieder feiern wir den schrittweisen Wandel, der sich am Volk vollzog. Von primitiven Sklaven und Feiglingen entwickelten sie sich zu einem großen Volk und zu Kriegern. Sie würden später gegen 31 Könige kämpfen, das Land Israel erobern, eine Zukunft aufbauen und ihr Schicksal schmieden. Was an Pessach, Shavuot und Sukkot geschah, war dauerhaft. Keine Galut, keine Diaspora, keine politischen Änderungen, kein Achashverosch konnten ungeschehen machen, was an Pessach, Shavuot und Sukkot geschehen war. Was an Purim geschah, war nicht dauerhaft. Sie wurden gerettet, natürlich, Aber niemand konnte garantieren, dass dieselbe Geschichte sich nicht wiederholen würde. Darum gibt es kein Hallel. Es wird ein anderer Grund angegeben, warum das Hallel an Purim nicht rezitiert wird. Das Lesen der Megillah ist das Hallel, ist mit dem Rezitieren des Hallel gleichzustellen. Aber natürlich lesen wir die Tora auch an Pessach. Warum sagen wir nicht, dass das Lesen der Geschichte des Exodus ein Ersatz für das Rezitieren des Hallel ist, dass deren Lesen das Hallel ist? Die Antwort ist, dass die Megillah eine weitere besondere Botschaft enthält. Sie ist eine Geschichte von Triumph und Rettung, aber auch das Buch jüdischer Tragödie und des besonderen jüdischen Schicksals. Unsere Weisen seligen Angedenkens entdeckten in der Megillah das Gefühl der Unsicherheit. Man ist verpflichtet, die Megillah in der Nacht zu lesen und ein weiteres Mal am Tag, wie es heißt: Mein Gott, ich rufe dich am Tage, aber du antwortest nicht, bei Nacht und es gibt keine Ruhe für mich. Was hat dieser Vers mit der Megillah zu tun? Die Megillah ist im Gegenteil ein Hallel, ein Hymnus. Offensichtlich identifizierten unsere Weisen seligen Angedenkens sie nicht nur mit einem Hymnus, sondern auch mit einem großen Gebet. Einem Gebet, das aus den Tiefen aufsteigt, von einem Menschen in Verzweiflung. Die Megillah ist nicht nur die Geschichte eines Triumphs. Sie ist auch ein Buch der Verzweiflung, der menschlichen Unsicherheit und besonders jüdischer Unsicherheit und Instabilität. Es gab ein Wunder, die Juden wurden gerettet. Wir müssen dieses Wunder natürlich feiern, aber es gibt keine Garantie, keine Sicherheit. Daher haben unsere Weisen seligen Angedenkens nicht das Konzept der Freude, wie es die Tora für die drei Wallfahrtsfeste empfahl, eingeführt, sondern ein anderes Konzept von Freude, Fröhlichkeit, Spaß, was nur so tun ist und nicht aufrichtig. Ja, soweit Soloveitchik. Dazu noch Anmerkungen? Cor.
Ja.
Du bist wieder stumm geschaltet. Beim ersten Moment hat es noch funktioniert.
Ja. Nein, über das Wort aufrichtig. Ich meine, ich dachte ernst, was ich verstanden habe von Humor. Und heute Morgen habe ich noch eine Kabarettistin hier aus den Niederlanden, die gehört, die hatten dann über, was ist dann Humor und wie geht man damit um und auch in diese Zeiten. Und die kann auch ganz ernst sein, aber das ist nicht was richtig, das ist nicht aufrichtig. Hä? Mhm. Wenn es, hä? Das ist nicht dasselbe. Für mein Verständnis.
Das Kabarett wohl nicht, sondern ja, man könnte auch sagen, an Purim ist es befohlen, sich zu freuen, jetzt muss man sich halt freuen, egal wie es einem geht.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, worauf er hier anspielen möchte. Dass,
ja. Ja, weil
und ich habe auch wirklich, gerade wenn ich das bei den ultraorthodoxen Leuten in Jerusalem sehe, die ja wirklich das ganze Jahr über Torah studieren und immer todernst aussehen. Und man könnte ungefähr die Uhr stellen, in dem Moment, wo Purim anfängt, schlagen sie über die Stränge, wie sie es sonst an allen anderen 364 Tagen des Jahres nicht tun. Und da frage ich mich immer, wie schafft man sowas? So,
doch.
Wie auf den Knopf gedrückt sozusagen, ja. Um es umzustellen.
Weil es verglichen wird mit Karneval. Und Karneval, da wird auch Spaß oder Fröhlichkeit über Politiker oder kirchliche Leute oder andere Leute in die Welt, was dann auch. Und das ist meistens doch wohl ernst gemeint. Aber das ist was anderes als aufrichtig. Aber man kann darum lachen. Vielleicht könnte man
sagen, es ist auch etwas, sozusagen man versucht lustig zu sein in einer eigentlich traurigen Situation. Und da vielleicht auch das irgendwie zu überwinden dadurch. Und ich denke, das ist ja auch was eigentlich, mein Soloveitchik konzentriert sich auf die Juden, aber letztlich ist es eine anthropologische Aussage, die er macht, dass das Wesen des Menschen einfach sein Leben ist von dauernder Unsicherheit geprägt. Und er kann eigentlich nie wissen, ob er denn nun endgültig gerettet ist. Und um überhaupt noch irgendwas zu genießen, kommt man auf diese Art der Freude dann. Frau Fichtbauer.
Ja, also was Sie gesagt haben, wie auf Kopfdruck, Knopfdruck. Ja, das ist beim Rheinländer auch so. Also der hat einen Spaß an der Freude, der braucht nur irgendwo reinzugehen. Also draußen steht er noch ernst vor der Tür, dann geht er rein und dann schunkeln alle und dann singen alle. Und von einem Augenblick zum anderen ist der Rheinländer, wenn er Rheinländer ist, lustig und fröhlich. Das erlebe ich durchaus auch bei mir selbst. Das ist natürlich oberflächlich, das kann man wohl schon sagen, ne? Also das ist nicht die tiefe Freude, die man bei einem christlichen Fest hat, wenn man dann in der Kirche singt, zu Bethlehem geboren ist unser Kindlein. Das ist was ganz anderes, ne? Die Freude, die man da hat oder Ostern oder was auch immer, das ist die oberflächliche Freude. Aber ich finde schon, das hat entlastende Funktion. Und ich hätte gerne auch mal einen Artikel von einem Psychologen, der etwas tiefer auf diese Dinge hier eingeht. Warum das gerade dann auch für die Ultraorthodoxen so wichtig ist. Dann können die doch einmal im Jahr, und das finde ich richtig gut, da können die, jetzt sage ich mal ganz böse sage ich jetzt, die Sau rauslassen. Verstehen Sie? Ja, aber das hat doch entlastende Funktion. Einmal so richtig so sich vielleicht ein bisschen daneben benehmen und ich weiß nicht was. Das finde ich richtig gut, ja.
Da steht sicher auch, was ja wohl auch im Hintergrund des christlichen Karneval im Mittelalter steht, dass das eben auch mal eine Möglichkeit war, wo Rollen getauscht werden konnten, wo die einigen, die geherrscht haben, eben nicht einen Tag ihrer Herrschaft abgeben mussten. Also in dem Sinne steht da sicher einiges hinter und das ist sicher psychologisch interessant zu analysieren. Frau Fricke.
Ja, genau das wollte ich auch sagen, dass es einen Rollentausch gibt, ja. Und das sieht man schon bei dem Verwechseln des Namens irgendwann Haman und Mordechai. Auch da ist ein Rollentausch da. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache des Menschen, mal in eine andere Haut zu schlüpfen. Auch was zu verstehen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache mit dem Karneval. Und ich habe gelesen, dass Gott in dem Estherbuch nicht vorkommt, nämlich weil er auch sich verkleidet hat. Das fand ich auch sehr süß.
Ja, das werden wir ja beim nächsten Mal sehen, wenn wir nicht erscheinen Gottes geht, wo er da verborgen oder verkleidet vielleicht ist. Ja, aber das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt, der da mitspielt. Anita.
Zu dem Rollentausch ist mir noch eingefallen, da es ja am Anfang um diese unglaublichen Gelage geht, beim persischen König geht es ja im Grunde genommen darum zu sagen, in Saus und Braus also diese Täter-Opfer-Rolle rumzudrehen und jetzt leben wir mal in Saus und Braus. Es ist aber klar, dass es im Grunde genommen eine begrenzte Geschichte ist, dass es keine Machtergreifung in dem Sinne ist, sondern dass danach der Alltag wiederkommt. So, sondern dass es aber einmal diese Möglichkeit ist, sozusagen davon zu kosten, wie es wäre, wenn man selber diese Möglichkeit hätte, dieser Machtübernahme sozusagen, und die aber im Grunde genommen in so einem festen Rahmen stattfindet. Das ist ja beim Karneval auch so, es gibt diese festen Tage und danach fängt ja der Aschermittwoch an, dann kommt die Umkehrung im Grunde genommen und kommen die Kopfschmerzen, wie auch immer, oder die, aber dass es einmal darum geht, die Rollen zu tauschen und oben und unten auch zu wechseln, das habe ich mir, also weil ich das sonst auch nicht verstanden habe, warum man auf dieses Rauschfest kommt, wenn es mit dem Buch Esther zu tun hat. Man könnte ja auch andere Sachen entsprechend feiern, aber das ist ja immer sehr gedämmt. Das muss irgendwie mit diesen Gelagen zu tun haben, denn sonst machen die am Anfang keinen Sinn irgendwie in dieser Erzählung.
Ja, und es war sicher auch eben in Jahrhunderten, wo Juden benachteiligt waren und auch in Angst gelebt haben, teilweise mal einen Tag sagen zu können, okay, wir vergessen unser ganzes Elend und feiern das jetzt einfach. Und ich denke auch gerade, was Soloveitchik ja auch das Zitat von Rabbi Moshe Isserles bringt, dass das Verbot im Buch Deuteronomium, eine Frau darf keine Männerkleider und ein Mann darf keine Frauenkleider, haben wir es eigentlich, ist eigentlich ein Verbot, völlig klar. Und das ist ja auch der Grund, warum Ultraorthodoxe überhaupt nicht mit Frauen in Hosen klarkommen. Aber in Purim geht's halt. Und zeigt auch irgendwo, ja, also man kann gewisse Gebote sogar übertreten. Oder es wird nicht als im Sinne des Gebotes verstanden, wie auch immer man es interpretieren will. Aber auch das ist sicher eine Befreiung. Frau Fichtbauer. Okay. Gut. Ja, also von daher haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Eindruck, auch wie das Purimfest gefeiert wird, bekommen und einige Parallelen zum Karneval, was ja sicher gerade eben im Rheinland natürlich auch aktuell ist und gibt da vielleicht nochmal neue Ideen. Und beim nächsten Mal eben dann werden wir uns mit dem Nichtvorhandensein Gottes befassen, beziehungsweise auch einige von den Texten der Septuaginta-Zusätze legen. Also auch noch praktisch, wenn Sie sich selber einfach eine Bibel noch dazu mitnehmen, dann, dass ich einfach nur die Texte aus der Septuaginta kopiere auf das Blatt, ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. Die können Sie einfach in der Bibel dann mitlesen, die Texte, die wir nehmen. Aber wir werden auch sehen, wie auch die rabbinische Interpretation doch Gott in das Estherbuch zurückgeholt hat. Und da kommt dann auch endlich Herr Müllers Frage, wie es mit dem Schlafen Gottes ist. Ich hoffe, dass ich dazu was Passendes finde. Gut, bis nächste Woche.